Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Michael Köhler, willkommen. Der Künstler stört oft. Er stört bei Hofe, weil er ein selbstverliebter Dichter ist, so wie bei Torquato Tasso in Goethes Drama. Oder er stört gleich eine ganze Revolution, weil er ein selbstverliebter Maler ist, so wie Matisse, der Maler, in der Oper von Paul Hindemith. Und um die geht's jetzt zu Beginn von Kultur heute. Denn der neue Generalmusikdirektor Roland Böhr gab mit Matisse, der Maler, seinen Einstand in Nürnberg. Intendant Jens Daniel Herzog inszenierte die Künstleroper von 1938, in deren Mittelpunkt das Leben des Malers Matthias Grünewald steht und dessen Isenheimer Altar von 1512, der ist ja in Colmar im Musée Unterlinden zu sehen. Also ein Fall für unseren Opernkritiker Jörn Florian Fuchs. Herr Fuchs, das ist doch eigentlich ein Stück nach dem Geschmack des Kunst- und Opernkritikers. Was macht denn der Neue in Nürnberg draus?
Ah, da muss ich zunächst sagen, jein. Also ich mag das Stück sehr gerne, aber viele, viele Kolleginnen und Kollegen mögen es überhaupt nicht, weil es Kunst über Kunst ist und weil es eben sehr ausufernd ist, weit über 3 Stunden. Nürnberg spielt es in einer etwas reduzierten Fassung mit einigen Strichen, so 2 Viertelstunden netto. Und vielen ist diese Musik auch zu sperrig. Und das ist in der Tat so. Also es gibt sperrige Passagen, es gibt aber auch sehr, sehr viel Süffiges, sehr schöne, ausladende musikalische Stellen. Es gibt Choräle, unterschiedliche historische Musikformen, die Hindemith da zitiert. Und es ist sehr, sehr aufwendig. Man muss das alles wirklich im Griff und unter dem Dirigierstab gleichsam haben. Und ich finde, das ist für den neuen GMD ein ganz toller Einstand gewesen. Und es ist eher ein bisschen auf das Expressionistische, also die Strukturprinzipien des Stücks hört man zwar, aber man hört sie nicht so deutlich. Das heißt, dass das Karge wird hier im Zweifelsfall geopfert gegenüber der großen Operngeste und das hat mir orchestral sehr, sehr gut gefallen.
Wir sprechen unter anderem, weil Roland Böhr auf Johanna Malwitz folgt, die Chefdirigentin vom Konzerthaus Orchester Berlin geworden ist und aber in Nürnberg mehrere Jahre tätig war. Es ist eine große Partie des Matisse, des Malers, die zentrale Partie. Was ist das für eine Musik? Führen Sie uns mal ein.
Wie gesagt, diese Verbindung aus dem sehr konstruierten, eher abstrakten, wo man das Kompositionsprinzip oder die Prinzipien, wie das gebaut ist, eben durchhört und dann wieder die große Klanggeste, die große Klangpranke. Da braucht es auch ein großes Ensemble. Das war hier Samuel Hasselhorn, der debütiert hat in der Titelpartie, sehr, sehr gut das Ganze gemacht hat, auch gegen diese Lautstärke, die einfach in diesem Stück ist, sehr gut ansingen konnte. Wir hören jetzt mal den sogenannten Höllenchor. Das ist eine Stelle, wo Matisse, der Maler, gerade in Versuchung gerät. In dem Stück kommt nämlich auch durchaus neben sehr konkreten Geschichten viel Metaphysik und Spirituelles hinein.
Die Oper ist Kunst über Kunst, haben Sie uns zu Beginn gesagt. Was kann, was soll, was darf der Künstler? Ist er autonom? Welche politische Verantwortung hat er? Von 38 ist das Stück, also ein bisschen auch über Hindemith selber. Was meinen Sie?
Absolut. Diese Rolle, die er spielte dann auch als verfemter Komponist, obwohl er ja kein Jude war, aber jemand, der sich eben sehr schnell schon gegen das Regime positioniert hat. Das Ganze ist da auch drin und diese Geschichte ist ja, sie ist durchaus sehr umfangreich, schlaglichthaft könnte man sagen. Der Maler malt an dem großen Kunstwerk, eben dem Isenheimer Altar, und wird konfrontiert mit Bauernaufständen, mit einem anarchistischen Typen, dem er zunächst solidarisch verbunden ist. Dann ist ihm das zu wild, dann kommt der Adel mit hinein, dann ist er dem Adel verbunden. Er ist eigentlich zwischen allen Stühlen. Und Jens Daniel Herzog mit in Bühnenbild von, da haben wir einen zweiten Matisse, nämlich Matisse Neidhardt, der hier die Bühne gemacht hat, macht eine große, elegante Inszenierung mit vielen Szenenwechseln, macht es sehr heutig. Wir sehen erstmal einen Film, eine Kommune, also die das gesamte Personal lebte offenbar vor einiger Zeit zusammen und dann sind wir einige Jahre später und der eine ist eben jetzt ein Kirchenführer, der andere ist totaler Anarchist und Mathis steht zwischen allen Stühlen, zwischen allen Figuren letztlich und das gewinnt also zunehmend an Spannung und Schlagkraft und einmal haben wir sogar noch einen Auftritt von einem Klimakleber, der also das Publikum in Nürnberg beschimpft, dass es die teuren Premierenkarten kauft. Alles in allem muss ich sagen, großes Theater, großes Opernkino und eine große Empfehlung.
Grünewald als Generationenaktivist, ein gelungener Einstand in Nürnberg offenbar. Jörn Florian Fuchs hat uns über den neuen Generalmusikdirektor Roland Böhr und die Inszenierung von Mathis, der Maler von Paul Hindemith, aufgeklärt. Wir bleiben bei der Bühne, aber bei der Sprechbühne. Das Wirkliche ist oft der Feind des Möglichen. Was so ist, kann nicht mehr anders sein. Wie wäre es aber, wenn das Liebespaar Romeo und Julia vielleicht erst stirbt und dann zu seiner Liebe findet? Also rückwärts. Nicht als Gothic-Retro, sondern als Musical über verkehrte Zeiten. Am Badischen Staatstheater Karlsruhe hat das Regisseurin Anna Bergmann gemacht und sie dreht die Abläufe der Akte einfach mal um. Nutzt verschiedene Übersetzungen Shakespeares und lässt aus Julias Sicht spielen. Jeder Akt eine andere Epoche und ein anderer Übersetzer. Die Gefühlswelt spielt sich mehr in den Liedern, der Musik und als in den Texten ab. Cornelia Üding fand Gefallen an Julia und Romeo nach Shakespeare.
Als das explodierende Fräuleinwunder des deutschen Theaterbetriebs hat die Presse die Regisseurin Anna Bergmann einmal bezeichnet. Und in der Tat, sie hat es wieder mal so richtig krachen lassen. Nach der Karlsruher Premiere standen die Theaterbesucher förmlich auf den Stühlen und jubelten und klatschten so frenetisch wie nach einem Konzert von Helene Fischer. Alle ganz beglückt. Gewiss, nach der theatralischen Detonation waren durchaus noch immer Grundelemente der Shakespeare'schen Vorlage zu entdecken. Sogar das betörend naive Spiel um einen strategischen Namenswechsel taucht noch auf.
Wow, fuck! Entschuldigung.
Gott, so Entschuldigung. Schlimm ist es ja nicht.
Das war ein Versehen. Mann!
Hey, bist du nicht Romeo? Und ein Montagu?
Weder noch. Wenn eins von beidem dir missfällt.
Warum bist du so schön?
Julia! Welcome to my party! Let's dance!
Keep it dark.
Aber diese wenigen Spurenelemente Shakespeare fallen kaum ins Gewicht. Zu dick aufgetragen ist die trendige musicalartige Glasur, Spötter würden sagen der Zuckerguss, der sich über die Ruinen des Shakespeare-Textes wölbt, als dass man noch groß auf sie achten würde. Der Einfall, das Stück verkehrt herum zu spielen, also mit dem tristen Ende anzufangen und sich langsam zum rosigen Beginn der Love Story vorzuarbeiten, ist zumindest apart. Träumerisch durchlebt Julia noch einmal die einzelnen Stadien ihrer mythisch gewordenen Liebes- und Selbstfindung. Es beginnt konventionell gruftig, modrig mit der scheintot aufgebahrten Leiche der Braut, verlegen umschlichen von den Mitgliedern ihrer schrecklich netten Familie. Dann zucken Erinnerungsfetzen an die wilden Straßenschlachten ihrer Brüder mit den Montagues auf, verwandelt in perfekt choreografierte, bedrohlich schöne, von Technoklängen zerhackte Showkämpfe. Wenig später erleben wir, was Julia durchlebte. Die ersten Begegnungen mit ihrem Romeo auf vermintem Gelände der beiden tödlich verfeindeten Familien, wo allein jede Berührung als Hochverrat an der Sippe wahrgenommen worden wäre. Und wo diese Liebe von Anfang an keine Chance hatte. Oder war alles, und hier beginnt die Inszenierung allmählich zu kippen, nur ein böser Spuk, ein Albtraum? Die Karlsruher Truppe um Anna Bergmann jedenfalls scheint wild entschlossen, sich den ganzen patriarchalen Mist und Frust von der Seele zu tanzen und zu singen und eine neue Welt zu erfinden, in der es keine Tragödien mehr geben muss. Hingebungsvolle junge SchauspielerInnen, allen voran die quirlig unprätentiöse, fast ein wenig burschikose Frieda Oesterbeck in der Titelpartie, ein opulentes Bühnenbild und fantastische Kostüme geben dem Ganzen das nötige Kolorit. Alle einen Erfolg garantierenden Ingredienzien wurden in den Kessel buntes namens Theater geworfen und ordentlich durchgemixt, so lange und so virtuos, dass man sich am Ende wie mitten in einer theatralischen Love Parade vorkam, umflittert und umglitzert von schrillen Drag Queens und jeder Menge transvestitisch angehauchtem Personal. Getragen von einem eingängigen, süffigen Sound aus Musical-Hits, die jedem der wenigen ruhigen Momente technoartig implantiert wurden. So, als könne man Shakespeares Text allein in keinem Moment trauen. Es entsteht eine fast magische Bühnenwelt aus Farben und Licht. Die Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit verschwimmen ebenso wie die zwischen den Figuren, die gelegentlich austauschbar erscheinen. Manchmal als gigantisch vergrößerte Projektionen, dann wieder winzig und verkrümmt auf nassem Bühnenboden, während Luftgeister akrobatisch von der Decke schweben. Ein visuelles und akustisches Pandemonium der Möglichkeiten, die sich Zug um Zug aus der Enge der elisabethanischen Gruft zu lösen scheinen und dabei die Akteure wie das Publikum auf die Reise in eine Welt jenseits des organisierten Hasses mitnehmen. Das Verfahren sollte nur nicht zur Routine werden.
Meint Cornelie Üding über Romeo und Julia, gesehen in Karlsruhe. Die Gedenkstätte für das größte sowjetische Kriegsgefangenenlager auf deutschem Boden befindet sich im westfälischen Schloss Holte-Stukenbrock. Jahrzehntelang war es nur wenigen historisch Interessierten bekannt. Bundespräsident Gauck besuchte es 2015, empfahl, die Gedenkstätte aus dem Erinnerungsschatten herauszuholen. Eine Neukonzeption wurde angestoßen, eine Machbarkeitsstudie erstellt. Bundes- und Landesmittel in Höhe von über 50 Millionen Euro stehen bereit. Das Projekt droht allerdings zu scheitern, denn der verantwortliche Kreis Gütersloh teilte letzte Woche mit, dass sie den Förderverein des ehemaligen Stammlagers Stalag 326 nicht mit jährlich 200.000 Euro unterstützen wollen. Kulturstaatsministerin Roth kritisiert das Vorgehen als Rückschlag für die Erinnerungskultur. Oliver Nickel habe ich gefragt, er ist Historiker, seit vielen Jahren Leiter der Gedenkstätte. Sie haben die Gedenkstätte aus Protest gegen angekündigte Mittelkürzungen geschlossen. Was bedeutet die Rücknahme der Beteiligung an den Betriebskosten?
Also ich finde den Zeitpunkt ein bisschen schwierig, weil seit 7 Jahren planen wir, die Zahlen sind valide, sind transparent. Es gab im Kreistag eine breite Zustimmung auch von der CDU für dieses Projekt und es wundert uns schon und viele andere natürlich auch, dass zum jetzigen Zeitpunkt, ich meine, es ist, denke ich, Ihnen bekannt, dass die Bundesmittel ja, gut, man hat es jetzt nochmal verlängert, aber theoretisch bis Ende des Jahres abrufen müssen.
In Höhe von 25 Millionen Euro.
Ne, also ja, nicht die ganze Summe, aber zumindest schon mal anfängt. Ne? Also man kriegt ja nicht ad hoc 25 Millionen, sondern nach und nach muss man die Gelder dann natürlich abrufen. So, und der Zeitpunkt ist ein bisschen unglücklich und da fragen wir uns schon, warum jetzt zu diesem Zeitpunkt es so viel Kritik gibt an unserer Arbeit und also nicht an unserer Arbeit in der jetzigen Gedenkstätte, sondern natürlich meine ich auch den RWL, alle, die im Boot saßen, dafür gearbeitet und gekämpft haben. Das ist ein bisschen schwierig nachzuvollziehen und dass man sozusagen, das habe ich auch in der Presse gelesen, nicht mitgenommen wurde, dass man so wenig informiert wurde, kann ich leider auch nicht nachvollziehen. Wir hatten noch vor einigen Wochen auch noch die CDU hier aus dem Kreis Gütersloh, haben auch noch mal ausführlich mit denen gesprochen. Also die Zahlen meines Erachtens sind sehr transparent.
Haben Sie, Herr Nickel, kein Verständnis für Finanznöte der Kommunen, die unter der Aufgabenlast stöhnen?
Natürlich habe ich dafür Verständnis, aber auf anderer Seite gibt es die Töpfe. Das Geld wurde zur Verfügung gestellt. Es ist auch, gerade in der jetzigen Zeit, ich möchte es nicht ständig wiederholen, Sie kennen das, es ging ja auch durch die Presse, jetzt durch den starken Rechtsruck wäre es wichtig, Geld in die Demokratiebildung reinzustecken. Aber was ich vermisse, ist Tourismus. Aber es wird ja die Region auch aufwerten. Es werden Arbeitsplätze geschaffen, es wird die Infrastruktur modernisiert. Also es wird immer von Ausgaben gesprochen, aber nie von Einnahmen. Und das vermisse ich halt. Aber auf der anderen Seite muss man auch ganz deutlich sagen, geht es jetzt mal um 64 Millionen, die der Kreis Gütersloh nicht investieren muss und auch nicht ab nächstes Jahr die 400.000, die müssten sie dann investieren ab 2030.
Am Wochenende hat sich auch die Kulturstaatsministerin eingeschaltet, Claudia Roth, und sagt, es wäre ein herber Rückschlag für die Erinnerungskultur in unserem Land, ein gefährlicher Präzedenzfall, wenn die Gütersloher CDU mit Unterstützung der AfD die Finanzierung einer wichtigen Gedenkstätte stoppt und sogar eine Schließung riskiert. Welche Zeichen gehen von diesem Kreistagsbeschluss jetzt aus?
Ja, also ich möchte aber auch noch betonen, es wird immer eine Partei vergessen, das ist die Freie Wählergemeinschaft. Also man muss ja auch mal die Gedenkstättenlandschaft sich ein bisschen genauer anschauen und es wird einfach noch zu wenig investiert und die meisten Gedenkstätten, die immer noch privat oder ehrenamtlich geführt sind, die haben ja auch Existenznöte. Also es ist jetzt nicht so, dass Bild, wie manche meinen, muss jetzt wieder eine Gedenkstätte her. Ja, es muss eine weitere Gedenkstätte her, vor allen Dingen auch zu diesem Thema. Das ist ja einfach noch fehlend. Und ich finde es gut, dass Frau Roth da nochmal Klartext spricht. Und wir brauchen eine Gedenkstätte. Wir brauchen Bildung. Wir brauchen eine Bildungsstätte. Und das kann man nur wirklich unterstützen und dafür kämpfen wir auch weiterhin. Und zahlenmäßig, und wenn man natürlich die anderen Nationen noch dazu rechnet, war es eins der größten Lager auf deutschem Boden. Man muss immer wieder betonen, also was wissen wir denn heutzutage tatsächlich zum Beispiel über das Thema Zwangsarbeit? Wir haben gerade ein neues Bildungsportal aufgebaut mit vielen Gedenkstätten, weil das Thema untergeht, weil auch die Kriegsgefangenen Zwangsarbeit leisten mussten. Was wissen wir denn tatsächlich über den sowjetischen Kriegsgefangenen als zweitgrößte Opfergruppe? Da wissen wir doch so gut wie gar nichts. Aber es wird Zeit, und dann gebe ich Gauck natürlich im Nachhinein immer wieder recht, müssen wir auch diese Opfergruppe oder an diese Opfergruppe gedenken und wissenschaftlich aufarbeiten. Also wir sind ja immer noch in den Anfängen. Das muss in die Schulen getragen werden, in die Universitäten, in die Öffentlichkeit, was nicht nur hier, sondern in vielen, vielen, vielen kleinen oder größeren Orten passiert ist mit den sowjetischen Kriegsgefangenen. Und wir reden ja von knapp 3 Millionen Toten.
Sagt Oliver Nickel von der Gedenkstätte Stalag 326 zur Krise um die Finanzierung der Gedenkstättenarbeit. Grete Ring, Kunsthändlerin der Moderne, von Cézanne und Renoir bis Liebermann und Kokoschka. Die Ausstellung unter diesem Titel klingt vielversprechend, ruft eine außergewöhnliche deutsche Kunsthistorikerin und Galeristin ins Gedächtnis. Denn Grete Ring promovierte beim Schweizer Kunsthistoriker Wölflin, arbeitete beim Kunsthändler Kassierer, verließ Deutschland 1938, eröffnete in London eine Galerie, die dann durch Luftangriffe zerstört wurde. Die Liebermann-Villa am Wannsee zeigt eine Ausstellung über die Kunsthändlerin der Moderne und ihre Sammlung. Eine Lebenskonstruktion, Rekonstruktion in Bildern, Briefen und Fotos. Barbara Bogen sah sie.
Gleich beim Eintreten in die Ausstellung fällt der Blick auf eine vielsagende Fotografie. Sie entstand 1932 in Berlin und zeigt den legendären Kunsthändler Alfred Flechtheim zusammen mit einer Frau, der Kunsthändlerin Grete Ring. Die beiden haben sich offenbar, so ähnlich und übereinstimmend sind Design und Material, bei demselben Schneider ihr elegantes Outfit kreieren lassen. Er eine extravagante Hausjacke, sie einen exklusiven Mantel mit Pelzkragen. Beide strahlen und wirken wie sehr, sehr gute Freunde. Doch während der Name Alfred Flechtheim noch heute international als Household Name des Kunsthandels in Berlin der 20er, 30er Jahre gilt, ist die damals überaus erfolgreiche Kunsthändlerin Grete Ring fast vollständig in Vergessenheit geraten. Dabei war die charismatische Ring eine der vibrierendsten, wohl auch energischsten und kenntnisreichsten Figuren dieses Umfelds. Als eine der ersten Frauen, die im Fach Kunstgeschichte promovierte, führte sie ab den 20er Jahren gemeinsam mit dem Verleger und Kunsthändler Walter Veilchenfeld die Geschäfte des vornehmen Berliner Kunstsalons Paul Kassierer und hatte, als etwa das besagte Foto entstand, nach dem Selbstmord Kassierers 1926 längst die Führung des Hauses inne, als unumstrittene Koryphäe. Schon lang zuvor hatte man sie als das kunsthistorische Herz im Salon Kassierer bezeichnet, sagt Kuratorin Viktoria Krieger.
Grete Ring ist in Vergessenheit geraten. Wir finden ganz viele Zitate, dass sie eine Naturgewalt war, dass sie unwiderstehlich war. Also sie muss sehr präsent gewesen sein. Und natürlich stellen wir uns die Frage, warum sie in Vergessenheit geraten ist. Sie war für so etwas Konventionelles wie eine Ehe nicht geeignet, also blieb auch für immer frei und lebendig, ist sehr viel gereist, ist auch sehr viel geflogen. Deswegen hatte sie auch immer von ihrem Hexenhaus und ihrem Hexenbesen gesprochen, dass sie mit dem Flieger ankommt um so und so viel Uhr. Grete Ring hat sehr viel veröffentlicht, auch schon während Studienzeiten. Dennoch war sie eine Frau in einer Männerdomäne. Und das muss besonders schwierig gewesen sein. Sie war auch federführend bei einer Ausstellung von Henry Moore im Metropolitan Museum in New York involviert, aber dennoch taucht sie nicht im Ausstellungskatalog auf.
Die Liebermann-Villa am Wannsee spürt jetzt mit großer Sensibilität dieser markanten Biografie nach und versucht, ihre Bedeutung anhand von Dokumenten, Fotografien, Kunstwerken wieder ins breite Bewusstsein zu rücken, auch ihre Modernität, ihre Gegenwärtigkeit zu beleuchten. So findet sich etwa eine 1932 entstandene Skulptur des Bildhauers Georg Kolbe, ein sitzender männlicher Akt, den Ring noch im gleichen Jahr in der Ausstellung Lebendige deutsche Kunst zeigte, eine der letzten großen Präsentationen moderner Kunst vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Auch sind zwei der sogenannten Wackerschen Van Gogh-Kopien zu sehen, die Grete Ring mit scharfem Blick damals sofort nach der Lieferung in der ersten Sekunde als Kopien entlarvte, was zu einem beispiellosen Skandal und einem Gerichtsprozess führte, Grete Ring jedoch endgültig den Ruf der ausgewiesenen Kunstexpertin einbrachte. Eine Auswahl feinster Zeichnungen aus ihrem Besitz von Cézanne, Renoir, Degas, aber auch Caspar David Friedrich sind am Wannsee jetzt gleichfalls zusammengeführt, sowie ein Porträt, ein Aquarell, das der enge Freund Oskar Kokoschka 1923 schuf, neben einer Zeichnung mit seiner Widmung an Mein Gretchen. Als Grete Ring 1938 nach London emigriert, gelingt es ihr auch dort wieder, eine vielbeachtete Dependance des Kunstsalons Cassira zu errichten. Weshalb sie dennoch in Vergessenheit geriet, erklärt sich die Direktorin der Liebermann-Villa, Lucie Wasensteiner, so.
Diese Verbindung mit diesen bekannten Namen hat vielleicht doch gegen diese Erinnerung gearbeitet, weil man sieht das immer wieder, sie wurde als Geschäftspartner von Cassira oder von Feichenfeld oder als die Nichte von Max Liebermann beschrieben, immer wieder. Und deswegen war es uns sehr wichtig, dass diese familiäre Verbindung zu Liebermann nicht im Mittelpunkt steht, weil eigentlich ist sie als Persönlichkeit und als Kunsthändlerin wahnsinnig interessant für diese Zeit, abgesehen davon, dass sie eine Nichte von Max Liebermann war.
Ein Film in der Ausstellung gibt Auskunft über ihre Zeit im englischen Exil. Sie soll, so ein Zeitgenosse, schlicht klüger und witziger gewesen sein als alle anderen.
Barbara Bogen über die Kunsthändlerin der Moderne, Grete Ring. Der türkische Kunstmäzen Osman Kavala ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Dagegen regt sich Widerstand. Mehr weiß in den Kulturmeldungen Susanne Lohweg.
Mehrere Stiftungen, darunter die Heinrich Böll, Friedrich Ebert und Friedrich Naumann Stiftung, verurteilen die lebenslange Haft Kavalas, die das türkische oberste Berufungsgericht am Donnerstag ausgesprochen hat. In einer gemeinsamen Erklärung heißt es, dass dies im Gegensatz zu einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte erfolgt sei und ein herber Rückschlag auch für die Beziehungen zwischen der Türkei und Europa bedeute. Osman Kavala sitzt seit 2017 im Gefängnis. Man wirft ihm vor, an den regierungskritischen Gezi-Protesten 2013 beteiligt gewesen zu sein. Der 65-jährige Kavala förderte zahlreiche zivilgesellschaftliche Projekte sowie Kunst und Kultur mit seiner eigenen Stiftung Anadolu Kultur. Rechtspopulisten bedrohen die Kulturinstitutionen, so der Eindruck der künstlerischen Direktorin der Kulturstiftung des Bundes, Katarzyna Wielga-Skolimowska. Denn diese würden die Institutionen mit Fragen bombardieren, ihre Existenzberechtigung anzweifeln und somit die Arbeit erschweren. Dabei, so die Direktorin der Kulturstiftung des Bundes, leiste die Kultur einen erheblichen Beitrag zur Stabilisierung der Demokratie. Die Kulturstiftung hat ihren Sitz in Halle und Berlin und vergibt jährlich 40 Millionen Euro an Fördermitteln. Morgen feiern wir den Tag der Deutschen Einheit. Aber noch immer gibt es kein Einheitsdenkmal und noch immer ist nicht richtig zusammengewachsen, was doch eigentlich zusammengehört. Das hat vielfältige Gründe, auch wirtschaftliche, sagt der Schriftsteller Matthias Jügler.
Die starken Verwerfungen der Wende haben die Menschen im Osten natürlich total verunsichert und in so eine Art Abwehrhaltung wahrscheinlich auch gebracht und die, also in so ein Gefühl reingebracht, dass die eigene, ja, Identität und Biografie und die Deutungshoheit, dass man das irgendwie behalten möchte. Denn der eigentliche Wunsch war ja, der Leute in der BRD gut anzukommen. Aber Realität für die meisten war erstmal ein ganz großer Verlust.
Das gesamte Interview mit Matthias Jügler zum Tag der Deutschen Einheit und dem Verhältnis Ost und West können Sie morgen ab 7.05 Uhr in der Sendung Information und Musik hören. Eine junge Frau kümmert sich bis an den Rand der Erschöpfung um ihre alkoholkranke Mutter und ihre kleine Schwester. Erholung findet sie beim Schwimmen. 22 Bahnen. So lautet der Titel des empfehlenswerten Debüts von Caroline Wahl. Der Roman wird nun mit dem Buchpreis Familienroman ausgezeichnet. Und wir bleiben noch kurz beim Buch. Tschechien wird das Gastland auf der Buchmesse 2026 sein. Heute wurde der Vertrag in Prag unterzeichnet. Der Schauspieler Thomas Danneberg ist gestorben. Bekannt war er vor allem als Synchronstimme, unter anderem von Arnold Schwarzenegger, Terence Hill und Adriano Celentano. Danneberg startete zunächst am Theater, begann dann in den 60er Jahren als Synchronsprecher zu arbeiten. Und wie erst jetzt bekannt wurde, starb er bereits am Samstag. Thomas Danneberg wurde 81 Jahre alt.
Die Kulturmeldungen waren das mit Susanne Lurwig am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Interesse daran. Nach den Nachrichten die Informationen am Abend. Ein Thema dort unter anderem Kosovo und Serbien. Eine angespannte Lage und gegenseitige Beschuldigungen. Ihnen guten Abend.